So groß ist der Herr. Halleluja. Und dieser große Herr hat sich so klein gemacht, ist Mensch geworden, ist als ein Baby zur Welt gekommen, hat all das durchlebt vom Mutterleib an. Das ist so unfassbar, so groß. Es ist so gewaltig. Wir erinnern uns jedes Jahr zu Weihnachten daran, an dieses Wunder von Bethlehem, was ja von langem vorausgesagt war durch viele Propheten, dass Gott Mensch würde. Und es hätte das auch mit einem großen Gongschlag tun können und alle Menschen wären vor Schreck erstarrt und hätten niederfallen müssen auf ihr Angesicht, aber Gott hat einen ganz anderen Weg gewählt. Nämlich er ist in Niedrigkeit, in Einfachheit, ja, in äußerste Armut zur Welt gekommen. Und man hatte nicht mal Platz in einer Herberge für ihn. In einem Stall kam er zur Welt und statt einer Wiege war es eine Krippe, in die man ihn legte. Und das Nächste, was geschah, man trachtet ihm nach dem Leben. König Herodes hatte mitbekommen, dass ein neuer König geboren ist und hatte in den Schriften forschen lassen durch seine Schriftgelehrten. Und es hieß, in Bethlehem soll dieser König geboren werden. Und ja, die Weisen aus dem Morgenlande, die ihm zugesagt hatten, sie wollten ihm Bescheid geben, wenn sie das Kind gefunden hatten. Die kriegten von Gott gesagt, sie sollen nicht zu ihm gehen. Und als Herodes sich dann betrogen sah, da wurde er sehr zornig und entschloss sich, alle kleinen Kinder, alle Babys bis zum Alter von 2 Jahren umzubringen. Und er sandte seine Soldaten aus, um diese blutige Tat umzusetzen. Aber wir wissen, Gott warnte durch einen Engel, den Josef, und der zog dann mit seiner Verlobten, mit Maria und mit dem Kind Jesus nach Ägypten. Die flohen, sie wurden Flüchtlinge. Und das ist so interessant, dass Jesus auch in dem Bereich weiß, was das bedeutet, dass man ihm nach dem Leben trachtet, dass er fliehen muss, dass er ganz und gar auf die Hilfe anderer angewiesen ist, dass er in ein fremdes Land gehen muss. Er war damals noch ein Säugling. Aber Maria und Josef, sie dürften ihm sicherlich erzählt haben, wie das da damals ablief in dieser Zeit. Und er hat da auch das am eigenen Leibe erlebt. Und Jesus, er wuchs heran, seine Eltern wurden dann zurück nach Israel gerufen durch einen Engel und sie kamen dann zurück ins Land Israel. Jesus wuchs heran und ja, es war nichts weiter Auffälliges an Jesus. Er unterschied sich nicht groß von anderen Jungen der damaligen Zeit. Das Einzige, was ihn unterschied, er war der Einzige, der völlig frei war von diesem Hang zur Sünde. Und das hängt damit zusammen, dass kein Mensch sein Vater ist, sondern Gott ist sein Vater. Und so wie Gott heilig ist und ohne Sünde, so wurde auch der Sohn Gottes ohne Sünde geboren. Und was ganz entscheidend ist, er blieb auch ohne Sünde. Und doch hat Jesus bis zu seinem 30. Lebensjahr etwa kein einziges Wunder getan, kein außergewöhnliches Zeichen. Er stand in dieser lebendigen Beziehung zu seinem Vater. Er kannte seinen Vater im Himmel durch und durch. Da war auch nichts, was ihn getrennt hätte von Gott. Er wusste genau, was Gott denkt, was Gott sagt, was Gott tut. Und doch brauchte Jesus die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist und mit der Kraft, bevor er seinen öffentlichen Dienst antreten konnte. Ich möchte mal eine Stelle vorlesen aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 10. Und hier spricht der Apostel Petrus darüber, in Vers 38, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligen Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und hat alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Gott war mit ihm. Jesus war mit uns und Gott der Vater war mit Jesus. Und erst als Jesus ausgerüstet ist mit dieser Kraft des Heiligen Geistes, ja, da fängt er an, Zeichen und Wunder zu tun. Das heißt, er hat alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Und das gehört zusammen. Jesus fing damals an, die gute Nachricht vom Reich Gottes zu proklamieren. Aber sein Dienst bestand nicht nur in einer Verkündigung, sondern sein Dienst bestand gleichzeitig darin, Gottes Gegenwart, Gottes Reich zu demonstrieren. Und das geschah, indem Jesus die Werke des Teufels zerstörte, indem er Kranke gesund machte, indem er Dämonen austrieb, indem er gewaltige Wunder tat, sogar Tote auferweckte. All das, was an Leid und Elend, was an Finsternis und an Gebundenheit da war, all das, was der Feind, was der Teufel angerichtet hatte, das machte Jesus zeichenhaft rückgängig. Und zwar bei den Menschen, die sich an ihn wandten. Nicht alle Menschen in Israel wurden geheilt, sondern die Menschen, die zu Jesus kamen, die sich an ihn wandten. Nun, das hat es schon im Alten Testament gegeben, dass Kranke geheilt wurden. Der Prophet Elia oder Elisa, das waren Leute, die Kranke geheilt hatten. Sogar eine Totenauferweckung hat es gegeben. Ja. Das war nichts ganz Neues. Aber was völlig neuartig war, was unerhört war, das war, dass Jesus Dämonen austrieb. Menschen, die total gebunden waren, die belastet waren, die besessen waren, die machte er frei. Und er warf diese Dämonen raus. Und jetzt sagt der Petrus Folgendes: Wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Das ist die Predigt des Petrus, und zwar, als er in dem Haus des Römers, des römischen Hauptmannes Cornelius ist. Und wir sehen hier ein Vorbild sozusagen, eine Vorlage dafür, wie unsere Predigt aussehen sollte. Jesus hat von Anfang an seine Jünger mit hineingenommen in diesen Dienst. Er hat ihnen das beigebracht, theoretisch und praktisch. Die hatten Anschauungsunterricht, 3 Jahre hindurch, haben ihren Meister gehört, haben ihn erlebt. Und dann hat Jesus sie ausgesandt, ebenfalls das Reich Gottes zu verkünden, die Kranken zu heilen, Tote aufzuerwecken, Aussätzige zu reinigen und Dämonen auszutreiben. Und dieser Auftrag, der gilt uns. Und wenn ich uns sage, dann meine ich wirklich jeden Einzelnen von uns. Das ist nicht etwas, was, wie manche Leute das meinen oder wie das auch traditionell in vielen Kirchen gehandhabt wird, dass das so ein paar wenige Hauptamtliche tun sollten, vielleicht Pastoren oder Evangelisten, vielleicht Propheten, sondern das ist sozusagen der Auftrag für jeden Einzelnen von uns, für jeden einzelnen Christen, für jedes Gotteskind. Immer wieder, erlebe ich das auch, dass in Gemeinden gesagt wird, ja, also das ist nicht so ganz unser Ding, die Evangelisation so rauszugehen, sondern wir machen lieber Freundschaftsevangelisation. Ja? Was damit gemeint ist, wir knüpfen Kontakte zu Nichtchristen und pflegen mit denen Freundschaft. Das ist alles gut und schön, da ist natürlich nichts gegen einzuwenden, im Gegenteil, das ist eine gute Sache, wenn wir uns als Christen nicht abkapseln von der Welt. Aber das Problem, das ist meistens, da wird zwar diese Freundschaft gepflegt, aber das Evangelium wird nicht verkündet. Oftmals ist das auch gar nicht so klar, was gehört denn eigentlich da rein in das Evangelium? Worin besteht denn diese Botschaft, die Gott uns aufgetragen hat zu verkünden? Und oft sehen wir als Christen vor lauter Bäumen den Wald nicht. Für uns sind das alles bekannte Tatsachen. Und jetzt geht's ja darum, auszufiltern. Ja, aber was von all diesen Wahrheiten, die in Gottes Wort stehen, welche Wahrheiten sind es denn, die wir weitergeben müssen, damit Menschen zum Glauben an Jesus kommen? Für mich war das damals so ein totales Aha-Erlebnis, als mir jemand erklärte, nachdem ich ziemlich frustriert war darüber, dass sich niemand bekehrte. Ich war damals unterwegs mit so einer christlichen Rockband und wir haben Konzerte gemacht und ich hatte so diese merkwürdige Vorstellung, ja, wenn wir schöne Musik machen, wenn Leute kommen und die hören in unseren Liedtexten davon, wer Jesus ist, dass Menschen sich für Jesus entscheiden. Das war so meine Vorstellung. Und ich sage euch, da passierte gar nichts. Da kamen Leute zwar zu Konzerten und die hörten auch die Lieder, aber niemand machte irgendwelche Anstalten, sich zu bekehren. Und irgendwann, ich weiß noch genau, wir waren beim Proben und wir hatten gerade eine Pause und da machte ich so meinem Frust Luft und sagte, also bis jetzt hat sich noch kein Mensch für Jesus entschieden. Also irgendwas machen wir verkehrt. Und dann sagt mir ein etwas älterer Bruder, der so diese Band betreute, der an dem Abend mit dabei war, wenn du möchtest, dass Leute sich bekehren, dann musst du ihnen das Evangelium verkünden. Denn der Glaube kommt durch die Predigt. Wo steht das denn? Das hatte ich noch nie gehört so. Das war für mich völlig neu. Und dann zeigte er mir diese Stelle. Römer 10, Vers 17. Ich lese mal vor. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. So heißt es hier wörtlich. So kommt der Glaube aus der Predigt. Der Glaube kommt nicht durch schöne Musik und schöne Lieder. Der Glaube kommt nicht durch schöne Texte. Der Glaube kommt nicht durch schöne Freundschaften. Der Glaube kommt nicht durch alle möglichen guten und ehrenwerten und netten und hilfreichen Dinge. Das ist alles gut und richtig und das hat seinen Platz und seinen Stellenwert. Da sage ich nichts dagegen. Aber dadurch allein kommen Menschen nicht zum Glauben. Und das war für mich damals eine total wichtige Erkenntnis. Und dann sagte ich ja zu unserem Bassisten, ja, der studierte Theologie. Ja, sage ich, Andreas, ja, wie wäre das denn? Du studierst doch Theologie. Du könntest doch mal zwischendurch in der Pause das Evangelium verkünden. Ja, das war so ein angehender Pastor. Aber der meinte dann, nee, es ist nicht so ganz mein Ding, weißt du, ich werde Pastor und es ist nicht so ganz meine Kragenweite. Außerdem wandte dann der Schlagzeuger ein, die Leute, die wollen Musik hören, die wollen keine Predigt, die wollen nicht angepredigt werden. Ja, so sagte er so negativ, als wenn das irgendwie so eine Qual wäre, Gottes Wort hören zu müssen. Die wollen nicht angepredigt werden. Und ich merkte, da ist überhaupt gar nicht dieses Verlangen da, diese Sehnsucht, dass Menschen zum Glauben kommen wollen. Und ich konnte es gar nicht fassen. Ich dachte, die sind genauso drauf wie ich und die machen diese christliche Musik, dass Menschen zum Glauben kommen. Aber dem war offensichtlich nicht so. Die machten Musik, um schöne Musik zu machen. Ja, es war auch irgendwie so ganz interessant und nett und spannend, Konzerte zu machen. Aber das reichte ihnen. Aber mir reichte das überhaupt nicht. Und als ich das dann mitkriegte, habe ich dann einige Zeit später da meinen Dienst quittiert in der Band. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, mit der Thematik. Das Evangelium zu verkünden. Und ich sage euch was, ich hatte das genauso wenig raus wie die meisten von euch. Und ich hatte keine Ahnung, erstens mal, wie ich die Leute ansprechen soll und zweitens mal, was ich denen erzählen soll. Aber ich fing damals an, einfach zu merken, gut, was ich nicht kann, muss ich halt einfach schauen, dass ich mir das drauf schaffe. Und alles, was ich so kriegen konnte in der Gemeinde an Literatur zu dem Thema Evangelisation, das habe ich dann mitgenommen, Bücher, Kassetten, Videos und habe mir das reingezogen. Und trotzdem war das irgendwie so, dass ich da vor lauter Bäumen im Wald nicht mehr sah. Und ich wusste immer noch nicht, ja, was gehört denn jetzt rein in das Evangelium? Wir schauen uns einfach nochmal diese Predigt an vom Petrus. Er sagt hier, wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und in Jerusalem. Naja, wir sind keine Augenzeugen wie die ersten Jünger, ja? Das können wir nicht behaupten. Und trotzdem, wir können davon berichten, was Jesus in unserem Leben getan hat, wie er unser Leben verändert hat. Wir können davon erzählen, wie unser Leben aussah, bevor wir Jesus kennenlernten, wie das war, als Jesus in unser Leben eintrat und wie er unser Leben verändert hat, wie er uns rausgeholt hat, auch aus Bindungen, aus Abhängigkeiten, wie er uns frei gemacht hat, wie Gott uns geheilt hat. Und er spricht hier ganz deutlich das Wort vom Kreuz an. Und er sagt, den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tag. Das gehört in jede Evangelisation, in jede evangelistische Verkündigung hinein, das Kreuz. Ohne den Kreuzestod, den stellvertretenden Opfertod Jesu und seine Auferstehung von den Toten, ergibt das alles überhaupt keinen Sinn. Da müssen wir bereit dazu sein, Klartext zu sprechen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, Menschen zu erreichen. Ich weiß, einige Leute hier aus der Gemeinde, die gehen regelmäßig in ein Asylantenheim, besuchen Asylanten oder Flüchtlinge und nutzen diese Gelegenheit. Ich weiß nicht genau, was ihr da macht, ob ihr Andachten macht, ob ihr Lieder singt, keine Ahnung. Das ist alles eine gute Sache. Aber vergesst bei dem Ganzen nicht, Menschen das Evangelium zu verkünden, die gute Nachricht, sie darauf aufmerksam zu machen, dass es um eine persönliche Entscheidung geht. dass es darum geht, Jesus Christus ganz persönlich zu bitten, dass er in das Leben hineinkommt. Seit kurzem haben wir uns so ein Wohnmobil angeschafft. Wir nennen das Gospelmobil. Und damit fahren wir auch hin zu Flüchtlingsheimen. Damit fahren wir in Fußgängerzonen und evangelisieren. Ich mache das nicht mit einem festen Team, sondern mit Mitarbeitern von hier oder von dort, mit Christen, die das auf dem Herzen haben, zu evangelisieren. Jetzt vor Weihnachten waren wir in Wuppertal, ganz in der Nähe einer Fußgängerzone, haben wir das Teil abgeparkt, so am Straßenrand, sodass das direkt am Bürgersteig stand. Haben den Tisch rausgepackt, ein paar Stühle drin, das Keyboard, Fenster aufgemacht, das Ganze schön beleuchtet. Von der Straße aus sah man überhaupt nichts. Aber die Leute, die jetzt so vorbeigingen am Bürgersteig, da war so eine Häuserfront direkt so 3 Meter weiter, die mussten da alle durch. Und manch einer blieb eben stehen. Und wir kamen mit Leuten ins Gespräch. Teilweise blieben sie stehen wegen der Musik, dann wurden sie aber angesprochen von Mitarbeitern. Und dann haben wir schon sehr schnell, sind wir auf den Punkt gekommen, wer Jesus ist und was Weihnachten eigentlich bedeutet. Ja? Die meisten Leute, denen ist überhaupt nicht klar, wo es eigentlich darum geht. Nämlich nicht um den Weihnachtsmann, ne, der übrigens eine Erfindung von Coca-Cola ist. Ja, wundern die sich immer, ne, dass das ein Werbegag ist von Coca-Cola. Der Weihnachtsmann hat also damit überhaupt nichts zu tun, sondern Weihnachten, das ist der Geburtstag von Jesus. Und dann sind wir ruckzuck beim Thema und erklären Menschen, wer Jesus ist und wie wichtig es ist, Jesus kennenzulernen. Ganz viele Gespräche haben wir mit Muslimen. Und ein Gespräch ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Da waren zwei Frauen, zwei Muslimas und die beiden hatten natürlich ihre Kopftücher um und ansonsten stark geschminkt, sahen aus, als wenn sie schon irgendwo recht moderne Leute sind. Ich kam ins Gespräch mit ihnen und die reagierten auch sehr freundlich und sehr offen. Und ich merkte bald, also die machen sich richtig Gedanken, die beiden. Sprachen beide perfekt Deutsch. Und dann haben wir uns ausgetauscht. Ich habe einfach erklärt, wer Jesus ist. Sie haben mir erzählt von ihrem Mohammed und ich habe ihnen erzählt von Jesus. Das war kein Streitgespräch, weil Streitgespräche bringen überhaupt nichts. Ich habe einfach freundlich und ruhig erklärt, wer Jesus ist. Und wenn sie Einwände hatten oder Anfragen, dann habe ich das erklärt. Und zum Schluss konnte ich ihnen allen beiden ein Neues Testament mitgeben. Und habe ich gesagt, ihr macht den Anschein, als wenn ihr intelligente Leute seid. Als wenn ihr nicht alles das nachplappert, was man euch vorerzählt, sondern dass ihr euch selber eure Gedanken macht. Dass ihr selber das nachprüft, was ihr glaubt. Hier steht das drin. 4 Berichte sind das über das Leben von Jesus. Lest das nach. Dann wollten sie auch einiges wissen, mit der Sohnschaft, Gottes Sohnschaft Jesu. Ich dachte, genau das steht beschrieben im Lukas-Evangelium. Vielleicht lest ihr das mal ganz zuerst. Ist das genau beschrieben, wie dieser Engel kam und der Maria verkündete, dass sie Gottes Sohn zur Welt bringt? Die waren so richtig interessiert. Dann steckten sie das ein, ganz dankbar, bedankten sich und zogen ab. Diese Leute sind oft so offen. Gerade die Muslime. Die Leute haben sowieso eine gewisse Achtung vor Menschen, die an Gott glauben. Ja, das unterscheidet die in manchen auch, sage ich mal, von so dem normalen deutschen Heiden. Ja, die finden das zunächst mal respektabel, wenn Menschen an Gott glauben, auch wenn sie einen anderen Glauben haben als sie. Und es lohnt sich, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Vor 2 Monaten etwa sind wir nach Minden gefahren mit diesem Gospelmobil. Ich hatte noch 2 Freunde dabei. Einer von ihnen ist ein Syrer, der schon seit 5 Jahren in Deutschland lebt, der recht gut Deutsch spricht und der eben auch Arabisch spricht. Und der Mann war ebenfalls dabei. Und da sind wir einfach zu dem Eingang gefahren, dieses Flüchtlingsheimes, das war damals noch nicht so abgeriegelt. Wir haben uns da so in die Wendeschleife gestellt mit dem Wohnmobil. Ich habe mein Instrument aufgebaut und der Kollege ging dann schon mal los. Und die Leute, die liefen auch draußen rum, es war noch ein bisschen wärmer als jetzt. Und die kamen schon gucken und wir brauchten die einfach nur einzuladen, kommt doch rein. Ich habe es halt auf Englisch angesprochen und der Kollege eben auf Arabisch, auf eine Tasse Kaffee, Stück Kuchen. Wir machen auch ein bisschen Musik. Ruckzuck war die Bude brechend voll. Ne? Da waren wir mit 10 Leuten da drin in dem Wohnmobil. Und ich habe erst mal so 2, 3 Lieder gespielt. Unter anderem auch dieses Teil in diesem arabischen Stil. Lobe den Herrn, meine Seele, was ich vorhin auch gespielt habe. Und da gingen die so richtig mit, da merkten sie, das ist ihnen irgendwie vertraut, so diese Melodie und diese Harmonien. Und dann habe ich ihnen das Evangelium erklärt, habe einfach erklärt, wer Jesus ist, habe mal so diesen heilsgeschichtlichen Bogen geschlagen. Wir Christen machen oft den Fehler, dass wir viel zu viel voraussetzen. Ich habe dann diese ganz einfachen Grundwahrheiten der Bibel erklärt, wie Gott alles geschaffen hat. Die ersten Menschen, wie die Menschen in Sünde gefallen sind und wie die Trennung von Gott entstand und was Gott unternommen hatte durch Jesus, um uns mit ihm zu versöhnen. Und die Leute hörten zu. So haben sie das noch nie gehört gehabt. Das eine oder andere, das kam ihnen irgendwo bekannt vor, das haben sie auch schon gehört. Aber als es dann um diesen springenden Punkt ging, die Gottes Sohnschaft. Da geht es dann darum, das besonders gut zu erklären. Manche Christen denken, ja, da müsste man sich irgendwie drum rummogeln, weil die Moslems das anders sehen. Völliger Quatsch. Das muss man besonders gut erklären. Ich erkläre das immer so, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das Opferlamm Gottes. Und wenn ich dann zu sprechen drauf komme, dass auch der Abraham seinen Sohn, dass er den opfern sollte, ja, sie nennen ihn Ibrahim und ich nenne dann auch nicht den Namen von dem Sohn vom Abraham, weil sie glauben, dass das der Ismael ist, ja, und nicht der Isaak. Ich spreche einfach, der Sohn von Ibrahim, der sollte geopfert werden, das wisst ihr ja. Ja, das wissen wir. Und ihr wisst auch im letzten Moment, ja, bevor der Ibrahim seinen Sohn opfern sollte, da hielt Gott ihn zurück und sagte, tu deinem Sohn nichts. Und Gott hatte dafür gesorgt, dass ich ein Lamm verfangen hatte. Und dieses Lamm, das wurde dann anstelle von dem Sohn von Ibrahim geopfert. Das war das Lamm Gottes, das Lamm, was Gott gesandt hatte. Und genauso wie damals dieses Lamm geopfert wurde anstelle des Sohnes von Ibrahim, genauso ist das mit Jesus. Jesus ist das Opferlamm, was Gott gesandt hat. Und Jesus, er hat stellvertretend bezahlt mit seinem Leben, damit wir Menschen, jeder Einzelne, ganz egal, aus welchem Volk und welchen religiösen Hintergrund man hat, jeder Mensch, der sein Vertrauen in Jesus setzt, der bekommt seitdem Vergebung seiner Sünden und ewiges Leben. Wenn man das glaubt, dass Gott seinen Sohn für uns hergegeben hat. Und Jesus, er wurde gekreuzigt. Er wurde in ein Grab gelegt und am 3. Tag stand er von den Toten auf. Die Leute waren total berührt, total bewegt. Zum ersten Mal begriffen sie das. Vorher sagten sie immer, ja, das kann doch nicht sein, dass Gott einen so gerechten Mann, dass Gott sowas zulässt. Jetzt begriffen sie auf einmal, warum Gott seinen Sohn gesandt hat. Das war sehr bewegend an dem Tag. Alle 7 hörten nicht nur gut zu, sondern als ich dann einen Aufruf machte, sprachen alle sieben dieses Lebensübergabegebet nach. Es war bewegend. Eine Woche später brachten wir ihnen neue Testamente in Arabisch. Und mein Kollege, der Arabisch sprach, der holte sie ab zum Gottesdienst. Die kamen mit. Die Leute sind offen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das eine wunderbare Möglichkeit ist, Menschen aus dem muslimischen Hintergrund mit dem Evangelium zu erreichen, die wir heute haben. Wir Christen, wir haben das jahrhundertelang versäumt, gerade in den Ländern zu evangelisieren, offensiv zu evangelisieren. Und die Leute sind jetzt auf der Flucht, werden verfolgt, ja. Sie sind bedroht, es besteht für sie Gefahr für Leib und Leben. Sie werden aus religiösen Gründen verfolgt, weil sie das nicht so genau sehen, so sehen wie die Islamisten im Irak. Die Leute haben alles verloren, ja, haben nicht viel dabei, nur das wenige, was sie haben, mitnehmen können zu Fuß. Und jetzt kommen sie hier in ein Land und erleben, dass hier das Evangelium verkündet wird. Das habe ich Ihnen auch gesagt. Sag ich, in euren Ländern, da habt ihr sicherlich das Evangelium nie gehört. Aber hier bei uns in Deutschland wird das Evangelium verkündet. Das muss man mal gehört haben. Damit man sich überhaupt ein Bild machen kann. Damit man überhaupt Bescheid weiß. Und so ist das. Ich bin davon fest überzeugt. Gott verfolgt auch damit im Plan, dass diese Menschen hier hinkommen. Natürlich, das spielt sich auf verschiedenen Ebenen ab. Vom Verstand her denken sicherlich viele von uns, ja, Deutschland kann nicht die ganze Welt hier aufnehmen. Ja, das ist die eine Ebene, das ist die Verstandesebene. Und da ist was dran. Auf der anderen Seite ist es aber so, Gott, er möchte, dass alle Völker sein Evangelium hören. Und Jesus hat gesagt, zuvor aber muss allen Völkern das Evangelium verkündet werden, ihnen zum Zeugnis. Und dann kommt das Ende. Und das ist die Gelegenheit, die wir haben, Menschen das Evangelium zu verkünden aus einem islamischen Hintergrund, die es noch nie zuvor gehört haben. Er hat uns geboten, dem Volk zu predigen. Und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter der Lebenden und der Toten. Das ist unser Job. Man muss das nicht unbedingt mit dem Mikrofon machen. Man kann das in ganz unterschiedlicher Weise machen. Aber ich möchte dir sagen, das kann man lernen. Das kann man üben. Und ich habe das als Evangelist ganz besonders auf dem Herzen, Christen damit reinzunehmen in diesen Dienst. Die Jünger Jesu, die konnten sich auch erstmal alles Mögliche abgucken bei Jesus, bevor die dann selber loszogen und losgesandt wurden. Und ich bin auch gerne bereit, Leute von euch mitzunehmen mal mit unserem Gospelmobil. Ja? Ihr könnt euch gerne so ein Missionsinfo mitnehmen. Die liegen da drüben in so einer Pappkiste. Da steht meine Telefonnummer drauf und könnt mich anrufen und wir können mal was ausmachen. Ich freue mich, wenn ich Unterstützung habe, wenn ich nicht alleine losfahren muss. Ja? Das ist einfach besser, wenn man mit mehreren ist. Man kann das lernen. Und es ist nicht kompliziert. Das Problem ist eher, dass man sich mal so einen Ruck gibt und einfach mal so diese einfachen Wahrheiten der Bibel weitergibt. Das ist eine Überwindung. Der Feind möchte das nicht, dass wir Menschen das einfache Evangelium erklären. Und wir erzählen den Leuten lieber alles andere als diese einfachen Wahrheiten der Bibel. Aber wenn wir uns da mal überwunden haben, mit Gottes Hilfe, dann werden wir erleben, dass da eine Kraft drin ist im Evangelium. Im Missionsbefehl, da heißt es, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Heute ist es teilweise so, dass alle Welt nach Deutschland kommt. Man braucht gar nicht ins Ausland zu reisen. Man braucht nicht so weit zu gehen. Ich war letztens auch hier in Lübbecke. Da ist ja in der Jahn-Realschule auch so eine Flüchtlingsunterkunft. Da habe ich mich einfach ein Stück weiter mit unserem Gospelmobil da auf den Parkplatz gestellt, ein Stückchen weiter hoch, so 50 Meter weiter oder so. Und ja, ein Freund von mir und ich, wir haben dann Leute eingeladen, die vorbeigingen. Ja, und schließlich, nicht jeder hatte Zeit und Lust dazu, aber schließlich kam dann ein junger Mann rein und hörte dann auch die Botschaft. Und schließlich kramte er dann so ein Kreuzchen hier raus, so ganz verschämt und sagte, ja, ich bin auch Christ. Ne? War es gar nicht anzumerken. Und man merkte, er fürchtete sich, das offen zu bezeugen, dass er Christ ist. Aber das tat ihm so gut, dass er jetzt Christen kennenlernte. Und wir haben uns noch eine Weile ausgetauscht. Wir haben auch Telefonnummern ausgetauscht. Und ihr wisst sicher, dass oft auch Christen in diesen Flüchtlingsunterkünften drangsaliert werden und verfolgt werden. Und das ist an uns, wirklich diesen Leuten beizustehen und diesen Leuten wirklich auch den Rücken zu stärken, sie in unsere Gemeinden zu integrieren. Da, wo es möglich ist, ihnen zu helfen, dass sie das auch verfolgen können. Mit Übersetzung. Ich finde das toll, dass hier eine englische Übersetzung stattfindet. Aber auch nicht alle Flüchtlinge können Englisch. Ja? Vielleicht kennt ihr jemanden, der Arabisch kann. Das ist eine wunderbare Chance, eine wunderbare Gelegenheit, die wir heute haben. Und ich habe gestern Abend noch im Fernsehen diesen Film gesehen, Schindlers Liste, zum x-ten Male. Der lief gestern. Und ich habe, als ich diese Bilder sah, welche Gräueltaten unser Volk verübt hat an dem Volk der Juden, da habe ich gedacht, dies ist eine wunderbare Gelegenheit, die wir heute haben, Menschen, die verfolgt werden, aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres Glaubens, diese Menschen aufzunehmen, diesen Menschen Gutes zu tun. Und es kommt mir manchmal so vor, als wenn Gott unser Volk und unser Land prüft. 70 Jahre ist das jetzt her. 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und unser Volk hat so viel Schuld auf sich geladen. Und anstatt unser Volk zu bestrafen, dass es den Augapfel Gottes angetastet hat, nämlich sein Volk, haben wir hier das Wirtschaftswunder erlebt. Unser Land ist steinreich. Es geht uns besser als allen europäischen Ländern so ziemlich. Und wir sind eines der reichsten Länder dieser Welt. Und jetzt, auf einmal stehen wir vor dieser Herausforderung, dass zigtausend, hunderttausend von Flüchtlingen in unser Land kommen. Leute mit einer völlig anderen Kultur, anderen Glauben. Und es kommt mir so vor, als wenn Gott uns prüft. Habt ihr was gelernt daraus? Seid ihr bereit, euch anders zu verhalten als eure Großeltern? Was ist stärker? Eure Furcht vor irgendwelchen unbekannten Faktoren, was weiß ich, Arbeitslosigkeit oder Gewalt oder was auch immer? Oder eure Barmherzigkeit? Liebe für Menschen, die anders sind. Wenn Menschen anders sind, das macht uns immer Furcht. Aber der Herr hat uns so viel Wohlstand gegeben. Das ist das geringste Problem, was wir haben, dass wir noch eine Million Flüchtlinge hier durchfüttern können. Das ist überhaupt kein Problem. Das belastet uns in keinster Weise. Die Herausforderung ist es, diese Menschen anzunehmen, diesen Menschen unsere Liebe zu zeigen. Manchmal nur in kleinen Sachen, ja, indem man ihnen vielleicht einen Kaffee anbietet oder ein Stück Kuchen oder Kleidung vorbeibringt oder Deutschunterricht gibt oder was auch immer, haben wir was gelernt daraus. Ich glaube, jeder Einzelne von uns ist da gefragt. Und Gott hat dich ausgerüstet. Er hat dich begabt. Gott ist nicht nur mit uns, sondern wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, Gott ist in dir. Und du bist ein Zeuge Jesu Christi. Gott möchte dich benutzen als seinen Boten, um das Evangelium zu den Nichtchristen zu bringen. Wir haben jetzt ein gewisses Zeitfenster. Vielleicht ist das 1-2 Jahre. Und in diesem Zeitfenster haben wir die Möglichkeit, viele Muslime mit dem Evangelium zu erreichen. So viele, wie wir noch nie zuvor hatten. Und diese Islamisten, die haben sich vollkommen verrechnet. Die denken, die Ungläubigen, die sind jetzt vertrieben aus ihrem Land, jetzt können sie dort ihren Staat aufbauen, ihren islamischen. Und die werden sich wundern. Hier kommen die Muslime zum Glauben an Jesus und demnächst gehen die zurück in den Irak und da werden überall Gemeinden aus dem Boden sprießen wie Pilze. Genauso ist es nämlich abgelaufen in Sizilien. Wer sich ein bisschen auskennt in Italien, der weiß, in Süditalien, in Sizilien gibt es viele Gemeinden. Wo kommen die her? Das sind Gastarbeiter, die in Deutschland waren, die hier das Evangelium gehört haben, die zurückgegangen sind irgendwann in ihre Heimat, nach Süditalien, nach Sizilien. Und dort gibt es ganz viele Freikirchen. Und genauso wird es ablaufen. Gott hat den Plan und Gott hat alles in seiner Hand. Und da ist nichts, was Gott entgleiten würde. Ich möchte dir einfach sagen, nutz die Möglichkeiten, die du hast. Nutz die Möglichkeiten. Und wenn du Menschen Gutes tust, Menschen hilfst, deine Freundlichkeit ihnen erweist, die Leute sind sowas von dankbar, ich sag's euch. Letztens waren wir in Bramsche, auch mit dem Gospelmobil und hatten auch den ganzen Wagen voller Leute, hatten ihnen das Evangelium erklärt. Die waren so dankbar. Wir waren offensichtlich die ersten Deutschen, die sie mal eingeladen hatten und die ihnen einfach Zeit mit ihnen verbrachten, die einfach ihnen zeigen wollten, hör mal, wir heißen euch willkommen, wir freuen uns, dass ihr hier seid und wir möchten, dass ihr die Wahrheit des Evangeliums hört. Und die Leute wussten das zu schätzen. Beim Abschied sagten die dann zu mir, und das wurde dann von jemandem, der Englisch sprach, dann übersetzt, in unseren Ländern verabschiedete man sich so. Und dann nahm der mich in den Arm und drückte mich, ja. Und die Leute waren total bewegt. Die drückten uns alle und waren sowas von herzlich dabei. Wer anders, der musste noch nach Osnabrück zum Bahnhof, den nahm ich noch mit. Konnte das kaum fassen, dass er dann einfach so mitgenommen wurde. Vergesst dabei nicht, ihnen die beste Nachricht der Welt weiterzusagen. Das Evangelium. Und es lohnt sich wirklich mal nachzuschauen nochmal, wie der Petrus das gemacht hat. In Apostelgeschichte 10, ab Vers 39. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und du kannst sie verkünden. Fang damit an. Trau dich. Und Gott wird deine Versuche, dein Bemühen, er wird das segnen. Und er wird schenken, dass jedes Mal, wenn du das umsetzt in die Praxis, dass du was draus lernst. Und es ist okay, wenn du Fehler dabei machst. Du lernst daraus, ist völlig normal. Aber sag dir nicht, das überlasse ich anderen, das ist nicht meine Gabe. Das ist völliger Quatsch. Ich bin da fest davon überzeugt, dass das ganze Potenzial, was Gott wirklich durch Jesus Christus in seine Gemeinde gelegt hat, auch für dich zugänglich ist. Und wenn dir etwas fehlt, ja, dann streb doch danach. Ne? Bitte Gott doch, dich auszurüsten. Bitte ihn um bestimmte Geistesgaben. Fang an, dich damit auseinanderzusetzen, dich damit zu beschäftigen. Und nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch. Wir schulen und trainieren ganze Gemeinden, die wir mit rausnehmen mit unserem Buscafé. Ja, da haben wir auf 2 Etagen Platz, das zu tun. Und die Möglichkeit gäbe es theoretisch auch, dass wir mit der ganzen Gemeinde was machen, hier in Lübbecke. Ja? Von mir aus auch gerne da in der Nähe von dem Flüchtlingsheim. Die Leute sind total offen, die sind dankbar, wenn man sich Zeit für sie nimmt. Es ist auch wichtig, dass man dorthin geht, wo Leute offen sind. Ja? Den Armen wird das Evangelium verkündet, heißt es an einer Stelle. Ja? Den satten und selbstgenügsamen Leuten, die alles haben, denen es gut geht, ja, das ist schwierig, ja, denen das Evangelium nahezubringen. Aber die Leute, die in allen möglichen Nöten sind, ja, unter Verfolgung leiden, die einsam sind, die arm sind, ja, das sind Leute, die oft ganz offen sind für das Evangelium. Diese Möglichkeit haben wir. Und wenn ihr Interesse habt, meldet euch. Und wir sind gerne bereit, als Team, als evangelistisches Team mit ein paar Kollegen, die da noch mitarbeiten, euch ganz praktisch damit reinzunehmen in dieses evangelistische Training, wie man Menschen das Evangelium verkündet. Werde du selber wirklich ein Verkündiger des Evangeliums. Das musst du nicht hauptberuflich machen, aber fang an, dich damit intensiv zu befassen und schieb das nicht immer weg. Das können andere besser als du. Das muss doch nicht so bleiben. Fang an damit. Und ich glaube fest, Gott wird dich in wunderbarer Weise da lehren. Denn Jesus hat versprochen, folgt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Amen.